Am Mikrofon begrüßt Sie Dieter Kassel. Nach den erfolgreichen Revolutionen, zumindest erfolgreich, was das Ende der jeweiligen Diktatoren angeht, nach den erfolgreichen Revolutionen in Tunesien und Ägypten, nach dem, was in Libyen passiert ist und passiert und nachdem es in immer mehr arabischen Ländern Aufstände gibt, wollen wir heute darüber reden, wie denn der Weg in die Demokratie in den einzelnen Ländern, denn wir haben in der ersten Stunde schon gehört, es gibt ganz sicherlich nicht den Weg für die arabische Welt, wie also dieser Weg in den einzelnen Ländern aussehen könnte und ob und wie man das auch aus Europa unterstützen kann. Unsere beiden Experten heute Vormittag sind Dr. Ronald Meinardus. Er leitet das Regionalbüro Mittelmeerländer der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kairo, ist uns live aus Kairo zugeschaltet. Und bei mir im Studio ist Oliver Schlumberger. Er ist Professor für Politik des Vorderen Orients und vergleichende Politikwissenschaften an der Universität Tübingen. Sie erreichen beide per E-Mail unter gespräch@dradio.de und am Telefon unter der Nummer 00800 22 54 22 54. Und unter dieser Nummer begrüße ich jetzt in München Franz Beller. Guten Morgen, Herr Beller.
Ja, guten Morgen. Also ich möchte drei Bemerkungen loslassen. Die erste ist, die haben Sie gerade angeschnitten, wegen der Demokratie in diesen arabischen Ländern. Man darf nicht denselben Fehler machen, den man im Irak begangen hat, und die Stämme ausschließen von einer Demokratiebildung. Man muss in diesen Ländern, Tunesien, Libyen, Irak und wenn es in Syrien so weit käme oder Jemen, wäre man ja froh drum, was ich aber bezweifle. Man muss erst die Stämme miteinander versöhnen, und denn übergreifende Wahlen, das wird in diesen Ländern nicht hinhauen. Man kann unser europäisches oder amerikanisches System diesen Ländern nicht überstülpen. Zweite Bemerkung betrifft Syrien. In Syrien hat es natürlich Assad sehr leicht, so gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Denn wenn man sich mal die Landkarte anschaut, er ist umgeben von lauter Staaten, die entweder zu schwach sind und selbst im eigenen Land genug Probleme haben, oder die Gefahr laufen, dass dann ein größerer Krieg ausbricht. Darf da mal nennen, Irak, die haben genug Probleme zu Hause, Jordanien ist zu schwach.
Hm. Herr Beller, können Sie noch zum dritten Punkt kommen, dann in eine Frage gipfeln? Ja. Weil wir haben ganz viel, es ist immer so, in der zweiten Stunde sind die Leitungen sehr voll.
Also, und dann möchte ich den Herrn in Kairo mal um eine Antwort bitten. Was ist der Unterschied zwischen Mubarak plus Militärrat oder Militärrat ohne Mubarak? Denn meines Erachtens läuft es genauso weiter wie vor den Demonstrationen und Protesten von den jungen Leuten.
Ronald Meinardus, unser Mann in Kairo, oder natürlich der Mann der Naumann-Stiftung in Kairo. Das ist eine schöne Frage.
Man könnte annehmen, Herr Beller sei gestern unter den Demonstranten hier auf dem Tahrirplatz gewesen, die genau das behauptet haben, nämlich, dass der Militärrat eine Fortsetzung von Herrn Mubarak ist. Und es gibt im Moment eine ganz große Unzufriedenheit in Teilen der Zivilgesellschaft. Nun müssen wir, und wir reden hier von Demokratie, meine Herren und meine Damen, die zuhören. Und Demokratie heißt immer noch die Herrschaft der Mehrheit. Die Menschen, die sich hier äußern auf den Demonstrationen und in den Medien, sind sicherlich nicht die Mehrheit. Das Militär weiß, und das sage ich also völlig ohne jetzt irgendwelche Seiten zu nehmen, weiß die ganz große Mehrheit der Ägypter hinter sich. Es gibt hier belastbare Umfragen inzwischen, und die sagen, dass 90% der Ägypter, 90% der ägyptischen Bevölkerung ein sehr positives Bild vom Militär haben und bereit sind, auch gewisse Machenschaften des Militärs, die wir jetzt noch nicht sehr fein finden würden und nicht demokratisch empfinden, zu schützen und zu decken. Insofern ist das eine Realität, mit der wir leben müssen. Das Militär ist natürlich daran interessiert, seine Position zu sichern. Und es gibt inzwischen auch Vermutungen, dass die Demokratie, wenn sie denn hier nach Wahlen einen Fortschritt machen wird, sicherlich mit einem sehr starken militärischen Element, einer Komponente versehen sein wird. Ein Wort noch zu den Stämmen. Stämme ist vielleicht ein Wort, das vielleicht nicht in allen Ländern besonders geeignet ist. Aber in Libyen merken wir in der Tat, dass es unterschiedliche regionale Interessen gibt. Da passt so vielleicht das Wort Stamm. grundsätzlich gilt, dass die Menschen in Arabien zusammenkommen müssen, dass sie diskutieren müssen, dass sie möglichst ohne zu starke Einmischung von außen hier Lösungen finden müssen. Und wenn wir uns den Weg in Ägypten angucken, hier gibt es solche Verhandlungen, es gibt solche Gespräche. Es hat hier ein Referendum gegeben im März, bei dem eine Mehrheit der Bevölkerung sich auf ein Verfahren zur Einführung der Demokratie geeinigt hat. Insofern so zu tun, dass sei alles von oben und von außen aufgestülpt, ist keine sachgerechte Darstellung.
Herr Schlumberger, ich frage Sie dann aber trotzdem, Herr Manalos kann sich natürlich gerne auch dazu verhalten. Mich wundert es ehrlich gesagt immer das, und ich höre das auch oft, so viele Ägypter völlig zufrieden sind mit dem Militär und mit dieser Übergangsregierung des Militärs im Moment. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass in Ägypten ja immer noch Ausnahmerecht gilt und das Militär damit auch Sonderrechte hat, was für Verhaftungen angeht, was Militärgerichtsverfahren angeht. Woran liegt das, Herr Schlumberger? Sind einfach diese ganzen Umfragen falsch oder fehlt mir das Verständnis für die ägyptische Bevölkerung?
Ja, wir packen jetzt gerade zwei Paar Stiefel auf einen Fuß und ich glaube, das stiftet ein bisschen Verwirrung. Das eine ist, dass das Militär als solches, als Einrichtung im Vergleich zu anderen politischen Institutionen in der Tat in der öffentlichen Meinung noch ein relativ hohes Ansehen hat. Das hat historische Gründe, die Jahrzehnte zurückreichen. Das hat dieses Bild, dieses positive Bild wurde dann benutzt von den Demonstrierenden im Februar, schon auch um sich selbst zu schützen, indem sie gesagt haben, das Militär und das Volk sind eine Hand. Spätestens ab Mai, Juni konnte man den Eindruck vor Ort gewinnen, dass eher die Muslimbrüder und das Militär eine Hand sind als das Volk und das Militär. Und natürlich ist das Militär sehr froh darum, dass dieses Referendum so stattgefunden hat, wie es stattfand. Denn die Alternative wäre ja die Wahl zu einer verfassungsgebenden Versammlung gewesen, die dann eine ganz neue Verfassung aufgeschrieben hätte. Insofern kann das Militär jetzt mit den Ausnahmegesetzen weiter regieren, bis auf Weiteres. Wir sehen, dass jetzt, nachdem sich das Militär hinreißen hat lassen, einen konkreten Wahltermin zu nennen, den 28. November, dass hier die Nervosität anfängt. Wir hatten vorletzte Woche eine ganz übereilte Visumsbestimmungsänderung, wo es hieß, Ausländer aus dem Westen brauchen jetzt ein Visum, das sie 4 Wochen im Voraus bei ihren Botschaften beantragen müssen. Da gab es dann mal einen Tag Chaos auf dem Kairiner Flughafen. Der Tourismusminister war nicht informiert, die Botschaften waren nicht informiert. Das heißt, hier ist jetzt schon ein bisschen Nervosität bei den Machthabern im Moment, was, glaube ich, nicht von der Bevölkerungsmehrheit für gut geheißen wird, dass wir da kein falsches Bild entstehen lassen, ist, dass das Militär die Zügel der Macht weiter in der Form in der Hand behält. Ich glaube auch nicht, dass es im Interesse des Militärs ist, immer jetzt in der ersten Reihe stehen zu wollen. Das heißt, das Militär steckt in dem Dilemma, dass sie einerseits die Macht in keinem Bereich aufgeben wollen und vor allem auch nicht in ihren ökonomischen Privilegien, dass sie andererseits aber sich gezwungen sehen, irgendeine Art von politischem Prozess zu organisieren, der Normalität spiegelt und der auch westlichen Partnern wie den USA spiegelt, hier ist was, was wir nach außen als demokratisch verkaufen können. Nichtsdestotrotz, und hier kommt der Zeithorizont wieder ins Spiel, ist es absurd anzunehmen, dass ein Militär jetzt freiwillig von heute auf morgen seine sehr umfassenden politischen und ökonomischen Privilegien aufgeben wollte. Wenn wir anderswohin in die Welt schauen, wo solche Prozesse abliefen, Chile etwa, ja, da hat es nach dem Sturz von Pinochet am Ende der 80er Jahre bis 2005 zur größeren Verfassungsreform gedauert, bis dann die Prärogativen, die Privilegien der Militärs und deren Immunität dann so nach und nach wirklich aufgehoben wurden, dass man heute von einer konsolidierten Demokratie in Chile sprechen kann.
Franz Beller in München, vielen Dank an Sie. Wir gehen weiter nach Bonn, statt in der eine Menge los ist an diesem Wochenende. Hat aber, glaube ich, mit unserem Anrufer gar nichts zu tun. Peter Valentin ist der Anrufer. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Die erste, ich habe die Information von einem Kollegen, der als Ausbilder in Tunesien war und auch von Fachzeitschriften, dass die...
Kurze Frage, als Ausbilder für was? Was hat Ihr
Kollege? Für Landwirtschaft.
Okay.
Dass dort die Böden, landwirtschaftlichen Böden, sehr, sehr schlechte Zustände haben. Erstens durch Überdüngung, mineralische Überdüngung und zweitens durch Pestizidbelastung. Und da ist meine Frage, gibt es dort eine Zusammenarbeit mit, sei es jetzt Stiftungen oder mit internationalen Organisation, dort eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft auf den Weg zu bringen? Also, das wäre die erste Frage.
Herr Manalos, gibt ja auch ein...
Also, ich muss jetzt einfach mal annehmen, dass es das gibt. Ich bin jetzt da kein Experte. Es ist interessant, dass das ökologische Thema in der arabischen Welt, obwohl die Situation zum Teil verheerend ist, nicht ganz oben ist auf der Prioritätenliste. Aber in Tunesien sieht die Situation ein bisschen anders aus, weil es dort doch eine große Mittelschicht gibt und es dort auch Menschen gibt, die sehr stark nach Europa orientiert sind. Und es gibt dort jetzt auch eine grüne Partei, die sich an den Wahlen beteiligt. Und die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit unseres Landes ist in Tunesien sehr aktiv. Und ich gehe mal davon aus, dass auch das Umweltthema dort auf der Tagesordnung steht. Ich weiß, dass es ein Thema ist im Bereich der Energie, der Solarenergie. Aber jetzt, ob das jetzt nun bei diesem Thema speziell eine Rolle spielt, kann ich nicht beurteilen.
Herr Valentin, genauer können wir es Ihnen, fürchte ich, an dieser Stelle nicht sagen. Herr Schlumberger, Sie auch nicht, nehme ich an, oder?
Naja, also Deutschland, das ist eine Frage der Entwicklungszusammenarbeit. Und Deutschland, das hat Herr Maynardo ja angesprochen, die GTZ, die jetzt GIZ heißt, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, nach dem Zusammenschluss mit dem Deutschen Entwicklungsdienst einerseits und INVENT, internationale Weiterbildung und Entwicklung andererseits, die sind natürlich in dem Bereich aktiv, wobei die Landwirtschaftsförderung jetzt kein Schwerpunkt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist. Das ist dann eher die Bereiche Wasser, nachhaltige Wassernutzung. Aber Deutschland ist jetzt auch nicht das einzige Land auf der Welt, das Entwicklungspolitik betreibt. Und Länder wie Tunesien haben eine große Bandbreite an Gebern, die mit Sicherheit auch im Landwirtschaftssektor tätig sind. Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass der Bekannte von Herrn
Valentin
möglicherweise in eben solcher Funktion dort war.
Das ist eine interessante Frage, Herr Valentin. Wer hat denn Ihren Kollegen da eigentlich hingeschickt?
Der war meines Wissens mit einer Stiftung dort. Mhm. Aber wie gesagt, man liest da auch sehr viel in Fachzeitschriften, also Deutsche Welthungerhilfe gibt es ja so in Fachzeitungen und so weiter.
Wir können es jetzt, fürchte ich, genauer an dieser Stelle nicht rausfinden, aber Sie hatten, glaube ich, auch noch eine zweite Frage.
Ja, wenn Sie wollen, auch noch eine dritte.
Nee, machen wir mal suchen Sie sich von den beiden, die Sie noch haben, die aus, die Ihnen am wichtigsten ist.
Ja, also ich habe noch einige Bekannte, die aus Libyen und aus Tunesien kommen, und da wundert mich immer, die sind haben hier also seit fast 10 Jahren Asylanträge laufen, und also für mich ist das nicht ganz nachvollziehbar, dass es da jetzt einen Asylgrund noch geben soll. Es wäre doch aus meiner Sicht viel sinnvoller, wenn die jetzt auch in der Heimat sozusagen solidarisch mitarbeiten würden beim Aufbau einer nachhaltigen, demokratischen Gesellschaft.
Das ist eine interessante Frage, Herr Maynardos. Das gilt eigentlich für jedes Land der Welt, das irgendwie sich im Aufbau befindet. Wir haben das in einigen Ländern, eigentlich eben auch nicht, nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Staaten in Osteuropa auch gesehen, dass da Menschen zurückgekehrt sind. Wie wichtig ist es denn für die arabische Welt, dass Leute, die in Europa, in Nordamerika, wo auch immer leben, in ihre Heimatländer zurückkehren, um da am Aufbau teilzuhaben?
Also das finde ich ganz wichtig. Ich bin ein Verfechter des Rechtes auf Asyl. Das sollte aber nur solchen Menschen gewährt werden, die wirklich politisch verfolgt sind. Und was Tunesien betrifft und was Ägypten betrifft, würde ich mal sagen, dass diese Fälle jetzt nicht mehr bestehen. Und wenn sie bestehen sollten, dann gibt es Lösungen auch vor Ort, weil da gibt es jetzt schon in der Öffentlichkeit ein gewisses Bewusstsein, obwohl es hier noch heftige Menschenrechtsverletzungen gibt. Aber es gibt eine Kampagne auch, um diese zu bekämpfen. Die Frage ist, was jetzt mit den Menschen ist, die im Ausland leben, ob sie zurückkommen sollen oder ob sie zurückkommen. Es ist in der Tat passiert, dass viele Tunesier, auch sehr viele Ägypter im Zuge der Revolution in ihre Länder zurückgekommen sind, um hier beim Aufbau zu helfen. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Wir sehen jetzt leider hier und da auch gegenläufige Tendenzen, gerade Mitglieder von Minderheiten. Das ist eine Diskussion hier jetzt gerade, was die christliche Minderheit betrifft. Die fühlen sich bedroht durch das Aufkommen von islamistischen Parolen, islamistischer Propaganda auch. Und es gibt hier eine Diskussion, wie groß die Nummer der Kopten ist, der koptischen christlichen Minderheit hier, die das Land verlassen hat. Das ist sicherlich eine negative Tendenz und sie sollte aufgehalten werden.
Frage auch an Sie, Herr Schlumberger, wie wichtig sind Tunesier, Libyer, Ägypter und vielleicht, wenn dort andere Entwicklungen stattfinden, auch in anderen Ländern, Menschen, die aus dem Ausland zurückkehren, um auch, es gibt einfach diese einfache Bemerkung, die kennen ja demokratische Strukturen aus den Ländern, in denen sie eine Weile gelebt haben. Kann das eine Rolle spielen, dass solche Leute zurückkommen?
Das kann eine Rolle spielen und wichtig ist, also wir sollten festhalten, Rückkehrer existieren, sowohl in Ägypten und Tunesien, wie das Herr Mainardos angesprochen hatte, aber auch in Libyen. Der jetzige libysche Finanzminister ist so jemand, der in USA Ökonomie gelehrt hat. Ob da jetzt keine Asylgründe mehr bestehen, das mag sein, nur wenn Sie sagen, das sind Verfahren, die ziehen sich seit 10 Jahren hin und sind noch immer nicht bewilligt, dann sagt das auch was über unsere Politik gegenüber Bürgern, die aus Staaten wie Libyen flüchten mussten, aus. Und genau das sind die Punkte, die dort vor Ort natürlich ein zwiespältiges Bild über die westlichen Motive und Interessen und politischen Haltungen entstehen lassen. Jetzt die christliche Minderheit in Ägypten, die Kopten, ja, das ist ein Thema, wobei man dazu natürlich auch sagen muss, und das wissen wir auch spätestens seit den Umbrüchen, dass das Regime selbst natürlich eine lange Geschichte und Erfahrung und Kompetenz darin hat, religiöse Konflikte zu schüren, um einerseits dem Westen klarzumachen, dass alle Alternativen viel schlimmer sind und man deshalb sich auf das autokratische Regime doch stützen sollte, und andererseits, um die Gesellschaft zu entzweien. Also da gibt's handfeste Motive des Militärs, die, und zwar genau derjenigen, die heute herrschen dort. Vielleicht kann, ich weiß nicht, ob Herr Mainardos jetzt das in dieser Deutlichkeit in seiner Position in Kairo ausdrücken möchte oder kann. Ich weiß auch nicht, ob ich zustimmen würde, dass die Meinungs- und Meinungsäußerungsfreiheiten in Ägypten so allumfassend sind, wie wir es vorhin gehört hatten. Also meiner Erfahrung nach gibt es zumindest ein sehr starkes Maß an Selbstzensur, wenn es um die Rolle des Militärs und Kritik daran geht. Und wir haben auch heute noch Leute, die deswegen verhaftet werden.
Herr Mainardos, können und wollen Sie was dazu sagen, dass die Konflikte zwischen Kopten und anderen Religionen in Ägypten zumindest früher auch vom Staat gesteuert waren? Waren Sie das?
Also jetzt im Vergleich zu, wie das in Syrien der Fall ist, würde ich also da jetzt das nicht in Ägypten bestätigen. Aber zum großen Thema der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit, das, sage ich mal, ist ein ganz wichtiges Thema. Und sie ist sicherlich hier nicht grenzenlos. Es gibt auch in Ägypten natürlich dort rote Linien. Es wurde von der Schere im Kopf gesprochen. Im Vergleich aber zu der Situation vor einem Jahr hat sich das hier dramatisch verändert. Ich verfolge hier den privaten und den öffentlichen und den staatlichen Rundfunk relativ intensiv. Und es wird da mehr oder weniger alles gesagt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Tabuzonen und das sind Zonen, die in den Bereich der nationalen Sicherheit geraten. Und da kommt das Militär sofort ins Geschäft oder ins Gespräch. Wir sollten sicherlich einmal zumindest den Namen von Michael Nabil nennen. Das ist ein liberaler ägyptischer Blogger, der seit einigen Monaten im Gefängnis sitzt. Der erste Blogger übrigens, der nach der Revolution eingekerkert wurde. Er ist seit 40 Tagen im Hungerstreik. Und man muss befürchten, dass er das nicht überleben wird. Es gibt eine internationale Kampagne. Das ist eine skandalöse Situation in einem Land, das sich anschickt, eine Demokratie zu werden, einen jungen Menschen wegen seiner Meinung einzukerkern. Aber das Militärgericht, das ihn verurteilt hat, hat gesagt, er hat gegen die nationale Sicherheit des Landes verstoßen. Das ist aus liberaler Sicht, aus demokratischer Sicht, aus unserer Sicht völlig unakzeptabel. Und in der Tat, da muss ich dem Professor zustimmen, gibt es in dieser Hinsicht gibt es rote Linien. Ich argumentiere jetzt aber mal solche, nicht vergleichbare, aber rote Linien und Tabus in der Hinsicht, was jetzt in den Medien gebracht werden darf oder nicht, gibt es in mehr oder weniger allen Gesellschaften.
Dankeschön, Peter Valentin aus Bonn. Wir gehen weiter nach Lübeck an dieser Stelle zu Hartmut Ruppelt. Schönen guten Morgen, Herr Ruppelt.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, ich will es kurz machen. Wir haben also Leute, die sich im Nahen Osten gut auskennen, unisono, wie immer wieder gesagt, dass in Arabien etwas fehlt, was bei uns so relativ halt verbreitet ist, nämlich die Solidarität. Dort herrscht ewig Streit zwischen Brüdern und dann der Brüder mit dem Vater oder der Vater mit der anderen Familie, dann kommt die Sippe, dann kommt der Stamm. Es ist ja eine ewige Uneinigkeit und sie haben alle gesagt, eine Demokratie, wie wir sie kennen, ist dort überhaupt nicht möglich und wir haben auch das etwas umstrittene Wort Volkscharakter gebraucht, ja. Und meine Frage ist nun, könnte es nicht sein, dass die Machthaber, die wir so unendlich verurteilen und unmöglich finden.
Also die ehemaligen Diktatoren, meinen Sie, Leute wie Mubarak?
Ja, solche Leute, dass die sagen, ja, es tut uns leid, aber mit unserem Volk geht es nicht anders, als so, wie wir es machen, ja. Und dass sie deswegen eben sich so unmöglich verhalten und auch diese Missachtung und Verurteilung durch das Ausland in Kauf nehmen, ja. Könnte das sein? Und meine Frage ist, ob Planitz doch Luther recht behalten soll, der gesagt hat, jeder sei Untertan der Obrigkeit, die über ihn gesetzt ist.
Herr Manardus, ist das tatsächlich so, dass man sagen kann, die streiten sich so gerne, ich fasse das mal jetzt sehr einfach zusammen, was Herr Ruppelt gesagt hat, das geht nicht Demokratie und ein arabisches Volk?
Also ich bin jetzt 20 Jahre bei meiner Stiftung und habe 10 von diesen Jahren in Asien gelebt. Und dort habe ich mir auch immer anhören müssen, dass die asiatischen Menschen aufgrund ihres Volkscharakters an Bord, das ich jetzt mal ablehne, oder aufgrund irgendwelcher Eigenschaften, genereller Eigenschaften, die ihnen eigen sind, nicht imstande sind, Demokratie zu üben bzw. zu genießen. Das ist ein Bild, das wir ablehnen müssen. Es wird auch immer wieder von den Diktatoren gebraucht und die Diktatoren und die Interessen, die die Diktatoren stützen, fördern das auch. Das geht bei den Schulen los und geht dann in die Medien hinein und dergleichen. Es ist halt, es fällt nicht vom Himmel. Demokratie und Ähnliches muss gelernt und muss gelehrt werden und es ist ein langwieriger Prozess. Es gibt aber auch Momente, die dieses Bild konterkarieren und vielleicht der großartigste Moment hier für die Menschen in Ägypten sicherlich ist, was sich auf dem Tahrirplatz vor nur 9 Monaten oder vor 8 Monaten abgespielt hat, wo 18 Tage lang eben Millionen von Menschen in einem Ausdruck sagenhafter Solidarität zusammengekommen sind, ohne Zwietracht, in eine friedliche Art und Weise, einem sehr, sehr mächtigen Gegner getrotzt haben und Mubarak gestürzt haben. Und nicht ohne Grund wird in diesen Tagen diskutiert, ob den wirklich den tapferen, friedfertigen Demonstranten nicht der Friedensnobelpreis gegeben werden soll. Sicherlich ist es ein ganz, ganz weiter Weg. Sicherlich wird hier demokratisches Verhalten, solidarisches Verhalten nicht in der Schule gelernt. Es wird nicht zu Hause gelernt. Es ist ein weiter Weg. Aber zu sagen, dass die Menschen, weil sie nun Araber sind, dazu nicht imstande sind, ist eine Vorstellung, die ich ablehnen würde.
Ich schätze mal, Herr Schlumberger, das lehnen Sie an und für sich auch ab. Das ist ja quasi rassistisch. Aber trotzdem, wenn ich mal das Argument von Herrn Ruppelt ein bisschen versachliche, wenn man sieht, wie viele Parteien zum Beispiel inzwischen sich gegründet haben in Ägypten und Tunesien, das müsste ja dann sozusagen eine 20-Parteien-Regierung werden, wenn man sich halbwegs einigen will. Es ist schon noch ein weiter Weg bis zu, auch das hat Herr Ruppelt ja gesagt, einer Demokratie, so wie wir sie kennen. Ne?
Ach, wissen Sie, ich hatte letzten Sommer eine ägyptische Gastwissenschaftlerin, die über die demokratischen Umbrüche in Osteuropa am Beispiel des früheren Ostdeutschland gearbeitet hat. Und da sie mir so angeschaut hat, wen die so alles interviewt hat, aus wie vielen Gruppierungen, Grüppchen, Bewegungen, Parteien, da waren das hier nicht weniger vor 20 Jahren. Das ist eine ganz normale Sache, dass wenn denn Assoziationsfreiheit neu entsteht, dass die dann auch genutzt wird und dass nicht alle dieser dann gebildeten Gruppen und Parteien oder wie auch immer, dass die nicht alle dann dauerhaft Bestandteil der politischen Landschaft sind, ist klar. Im Kern spricht Herr Ruppelt aber das sogenannte kulturalistische Argument an. Ist es denn im Wesen einer Kultur oder einer Nation verankert, sich so oder so zu verhalten? Das ist was ich auch ablehne und wir Sozialwissenschaftler ablehnen, weil es vielfach widerlegt ist. Also das kann ich jetzt hier nicht ausführen. Mhm. Aber wenn wir denn davon ausgehen würden, dann würde ich sagen, wenn es den Charakter von Völkern geben soll, dann scheint mir Volkscharakter doch ein sehr charakteristisch deutsches Wort zu sein. Und auch das dann gepaart mit dem Diktum, dass jeder der Untertan seiner Obrigkeit sei, sind wir da nicht besonders deutsch? Ich weiß nicht, das scheint mir ein bisschen seltsam. Wo ich zustimmen muss, ist, dass diese Frage der Demokratie, die ist nun eine, die in dieser Region besonders sensibel ist, weil der Begriff selbst so ambivalent aufgeladen ist, weil er so viele negative Konnotationen auch trägt, dass der in der Tat problematisch ist. Andere, und die Leute haben auch nicht für Demokratie demonstriert, sondern für Würde, für ein Leben in Würde. Und ich glaube, das ist ein viel unverfänglicherer Begriff. Wenn Sie Würde mal konkretisieren, dann heißt es einfach, dass ich nicht auf der Polizeistation vergewaltigt werden will. Ich kenne keinen Menschen, egal aus welcher Kultur, der gerne gefoltert wird.
00800 22 54 22 54, das ist unsere Telefonnummer. Gespräche@dradio.de ist unsere E-Mail-Adresse und auf beiden Wegen erreichen Sie noch ungefähr eine halbe Stunde lang Oliver Schlumberger und Ronald Meinardus. Sie können zu unserem Thema arabischer Frühling, wie kann das ein Weg werden in die Demokratie oder in Demokratien in verschiedenen arabischen Ländern, zu diesem Thema ins Gespräch kommen mit Oliver Schlumberger, Professor für Politik des Vorderen Orients und vergleichende Politikwissenschaften an der Universität Tübingen und mit Dr. Ronald Meinardus, dem Leiter des Regionalbüros Mittelmeerländer der Friedrich-Naumann-Stiftung mit Sitz in Kairo. Und dort ist er auch aus Ägypten, ist er uns zugeschaltet. Gespräche@dradio.de ist unsere E-Mail-Adresse und wir haben eine interessante, finde ich, Sie können beide gerne sofort widersprechen. E-Mail bekommen von Johanna Kurz aus Tübingen, die schreibt nämlich, wann wird es im arabischen Raum, sollte in einem der Länder eine Demokratie aufgebaut werden können, eine volle Beteiligung der Frauen am politischen und gesellschaftlichen Leben geben? Und sie fragt dann noch als zweites, natürlich hängt diese Teilhabe auch von der Bedeutung der Religion dort ab. Herr Manardus, die Rolle der Frau. Jetzt gehen wir über Saudi-Arabien, haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber ansonsten haben wir das eigentlich noch gar nicht beleuchtet. Was hat sich denn für Frauen zum Beispiel in Ägypten in den letzten 8-9 Monaten verändert?
Also ganz aktuell ein Rückschritt, muss man sagen. Das aktuelle Wahlgesetz, das hier in aller Munde ist, zumindest in der politischen Klasse in aller Munde ist und das jetzt in den nächsten Tagen zu neuen Demonstrationen, möglicherweise sogar zu einem Boykott der wichtigsten politischen Parteien führen wird, hat die Quotenbestimmung, die es im alten Wahlgesetz von Herrn Mubarak gab, abgeschafft. Insofern kann man sagen, ein Rückschlag. Wenn Sie mit feministischen Kreisen sprechen und wir haben feministische Partner, sie sind sehr besorgt, dass in einem Klima einer zunehmenden Islamisierung der Gesellschaft und zunehmenden Islamisierung möglicherweise auch der Politik die Rolle der Frau sicherlich in der Gesellschaft anders betrachtet wird. Und die eher säkulare Sichtweise der alten Eliten zur Seite geschoben wird. Es ist aber sicherlich zu kurz gesehen, wenn man sagt, jetzt in der ganzen arabischen Welt sind die Frauen an den Rand gedrückt. Es gibt Länder, in denen die Frauen eine angemessene Rolle oder eine starke Rolle spielen. Im Libanon ist das Thema weitgehend in die Richtung geregelt. In Marokko haben die Frauen eine wichtige Rolle. In Tunesien. Interessant ist aber, dass in vielen Fällen die Emanzipation der Frau in Anführungsstrichen beziehungsweise die Stärkung der Frauen das Ergebnis einer von oben gesteuerten Politik war. Dass es die Diktatoren waren, angehalten häufig auch von den Gattinnen der Diktatoren, die Rechte beziehungsweise die Position. Ich spreche jetzt nicht von Rechten, die Position der Frauen in Politik und Gesellschaft zu stärken. Das war in Tunesien deutlich, das war in Ägypten sehr deutlich. Und die Frauenverbände hier befürchten jetzt ein bisschen, dass im Zuge der Demokratie, der Demokratisierung, diese Anrechte beziehungsweise diese Position geschmälert wird. Das ist ein großes Thema und sicherlich auch Grund zur Sorge.
Sie haben davon gesprochen, Herr Manardus, gerade, dass die Verschlechterung der Situation von Frauen eine Folge der Islamisierung der Gesellschaft ist. Dazu passt die Frage von Herbert Klupp aus Rüsselsheim. Der sagt nämlich, dass all das, worüber wir schon gesprochen haben, er erwähnt hier Wirtschaft, Öl und vieles andere wichtig ist. Aber für ihn, sagt er, ist das Fundamentale im Zusammenhang mit den Entwicklungen, über die wir sprechen, die Frage, ob die Menschen in der arabischen Welt sich von einem unterdrückerischen Islam werden emanzipieren können. Das war ein Zitat jetzt.
Ja? Dazu möchte ich was Grundsätzliches sagen, weil es brennt mir auf den Nägeln. Das ist auch ein Dilemma, mit dem wir noch irgendwie gar nicht richtig fertig werden. Wir fechten jetzt mehr oder weniger alle, ob der eine oder der andere auf seine Art, dafür, dass es in diesen diesen Ländern Demokratie gibt. Das ist so die Vorstellung. Das heißt, es gibt Wahlen, es gibt die Mitbestimmung und die Entscheidung der Mehrheit. Dann müssen wir uns aber genau die Gesellschaften angucken, in denen dieses stattfindet. Und werden wir häufig feststellen, das sind weitgehend islamisierte Gesellschaften. Ägypten ist eine islamisierte Gesellschaft und wurde islamisiert in den letzten Jahrzehnten unter Herrn Mubarak und Co. Und wenn diese Menschen jetzt die Wahlmöglichkeit haben, dann werden sie natürlich solche Parteien mehrheitlich wählen, die islamistische Vorstellung haben, islamische Vorstellung. Um das islamistisch, das klingt ja sofort sehr negativ. Das ist für eine kleine Minderheit in der Bevölkerung, meistens die sehr nach Westen orientiert ist, eine säkulare Minderheit von 10-20%, ein ganz großes Problem, weil sich natürlich die Gesellschaft in sich, die politische Gesellschaft in sich verändert. Aus dieser Situation müssen wir irgendwie rauskommen. Wir müssen uns daran gewöhnen. Und in der Türkei haben wir uns ja mehr oder weniger daran gewöhnt, dass es Regierungen hier geben wird, die von islamischen Parteien, von Parteien mitbestimmt werden, die einen religiösen Anstrich haben.
Herr Schlumberger, bedeutet das, was Herr Manardus gerade gesagt hat, also dass diese Islamisierung zum Beispiel in Ägypten, aber ja auch nicht nur da, während der Diktatur stattgefunden hat, dass wir jetzt, wenn wir diese Demokratisierung wollen, und ich denke, die Menschen im Westen wollen das ja mehrheitlich, damit leben müssen, dass es vorübergehend diese islamischen Strömungen gibt? Also da muss man jetzt quasi einfach durch?
Das würde ich in der Tat so sehen. Also ich halte es für eine fundamentale Missinterpretation, wenn die Vorstellung da herrscht, dass sich die Menschen von einem unterdrückerischen Islam emanzipieren müssten. In der arabischen Welt, ich stimme Herrn Manardus zu 1000% zu, haben wir zwar weitgehend islamisierte Gesellschaften, was nicht heißt islamistische Gesellschaften, warum? Dann muss ich ja sagen, wenn sich das in den letzten Jahrzehnten so entwickelt hat, warum ist es denn so? Weil die Menschen gesagt haben, dort ist es, wo wir minimale Freiräume in den Moscheen, in den Suppenküchen, sonst was finden, die geschützt sind, weil selbst die Diktaturen, die wir hatten, sich nicht getraut hatten, dieses letzte Refugium der Religion anzugreifen. Insofern hat die Religion einen geschützten Raum geboten in ganz vielen Staaten der Region. Und wenn Sie sich, das hat auch damit zu tun, was ich vorhin ansprach, dass die Islamisierung oder die Re-Islamisierung eigentlich ein modernes Phänomen ist. Das ist eine Reaktion auf politische Zustände ist. Wenn Sie den Irak nehmen, Syrien, den Südjemen, Algerien, Tunesien, auch Ägypten zählt dazu. Das sind alles Staaten, wenn Sie ja Fotos aus den 30er, 40er, 50er Jahren anschauen, da werden Sie kaum eine verschleierte Frau sehen auf diesen Fotos. In Syrien habe ich das selbst erlebt. Also viele Frauen haben bewusst sich verschleiert als Ausdruck politischer Opposition zu diesem Regime, weil ein anderer Ausdruck von Opposition nicht möglich war, also zu Zeiten vor den jetzigen Eskalationen.
Wir gehen gleich wieder ans Telefon. Vorher hören wir Musik, Herr Schlumberger. Wir schulden Ihnen ja eigentlich noch eine Wunschmusik. Wir haben mit der arabischen Musik ganz am Anfang schon einen Wunsch von Herrn Meinardus erfüllt. Das kommt jetzt überhaupt nicht aus der arabischen Welt. Leningrad von Billy Joel. Wollen wir es dabei belassen, dass das private Gründe hat, oder soll ich jemanden grüßen?
Sie dürfen gerne grüßen.
Dann grüße ich in diesem Fall Ihre Frau. Für die ist das nämlich. Und wenn wir das hören, Ihre Frau muss das genießen. Alle anderen dürfen telefonieren in der Zeit und die Nummer wählen. 00800 22 54 22 54. Die Demokratiebewegungen in der arabischen Welt, zu der Leningrad respektive St. Petersburg nicht gehören, und was aus ihnen werden kann, soll, und wie man das vielleicht sogar aus Europa unterstützen kann, das ist unser Thema heute Vormittag. Der Leiter des Kairoer Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung, Ronald Meinardus, und Oliver Schlumberger, Politikwissenschaftler, Schwerpunkt Islamische Welt von der Universität Tübingen, sind unsere Gäste. Und sie erreichen beide unter der Telefonnummer 00800 22 54 22 54. Und ich begrüße jetzt unter dieser Nummer in München Alfred Hartmann. Guten Morgen, Herr Hartmann.
Guten Morgen. Also ich habe eigentlich eine relativ spezielle Frage. Ich habe in einen Leserbriefschreiber, hat in einer Münchner Zeitung, ich glaube Münchner Merkur, behauptet, dass Gaddafi in Libyen mit diesem Ölgeld unter anderem ein sehr weit entwickeltes Wasserversorgungssystem aufgebaut hat, das eigentlich auch kurz vor dem Abschluss stand und in der Lage gewesen wäre, wohl auch die Nachbarn mitzuversorgen. Das ist meine eine Frage, ist das irgendwo bekannt? Weil ich habe das sonst nirgendwo was drüber gehört.
Also mir ist es neu, Herr Meinardus.
Es gibt seit, das ist ein uraltes Projekt, das mir jetzt im aktuellen Kontext nicht irgendwie auffällig geworden ist, dass das Wasser aus den Tiefen der Sahara in die Küstenregion Libyens transportiert wurde. Insofern ist das jetzt in diesem Kontext mir nicht aufgefallen. Müsste ich passen. Möchte ich auch nicht zu sagen, was ich nicht weiß, aber ich weiß, dass seit vielen Jahren an so einem Projekt gearbeitet wurde und große Geldmittel da investiert wurden.
Herr Hartmann, da können wir Ihnen jetzt, glaube ich, keine weiteren Informationen zubieten.
Okay, aber dann trifft zumindest zu, dass daran gearbeitet worden ist. Und die zweite Frage, das hatte dieser Leserbriefschreiber in dem Zusammenhang dann auch gemeint, die hängt ein bisschen mit zusammen. Er meinte, dass quasi das Ölgeld bei Gaddafi trotzdem relativ zum großen Ausmaß im eigenen Land geblieben ist oder mindestens verwendet wurde für Projekte im eigenen Land. Und er meinte also, dass diese der Krieg vielleicht als Hintergrund nur hatte, dass diese und die bekannten Ölmultis versuchen einfach einen besseren Zugang zu haben auf diesen Markt und drum irgendwo das Konzept wäre, Libyen irgendwie aufzuteilen in Interessenregionen, wo man dann leichter herankommt und dann bessere Bedingungen hat. In anderen Ländern fließt da oft 3/4 von dem Erlös quasi ins Ausland, kassieren dann diese Muttergesellschaften und es bleibt nur ein geringer Betrag im eigenen Land.
Herr Meinardus, ist es ja wirklich so gewesen, dass das Gaddafi-Regime Verträge abgeschlossen hat, bei denen relativ gesehen doch viele Einnahmen aus dem Ölgeschäft im Land blieben. Meinen Sie, das könnte eine Rolle gespielt haben jetzt?
Entscheidend ist doch, was unten ankommt. Entscheidend ist, wie die Bevölkerung davon Nutzen hat oder nicht. Und wir sehen in den nordafrikanischen ölproduzierenden Ländern, Algerien ist ein ganz, ganz deutliches Beispiel dafür, aber auch Libyen, dass eben die Mehrheit der Bevölkerung dort nicht von profitiert. Und wir wissen das von Algerien, wo es Massenarbeitslosigkeit, Massenarmut gibt, obwohl das ein sehr, sehr reiches Land ist, aufgrund seiner Gas- und Ölreserven. Ich muss das sagen im Kontext jetzt zu dem, was im Golf passiert. Dort wird das Geld viel besser irgendwie unters Volk gebracht und daher auch die politische Situation dort nicht so dramatisch ist. Ich bin, jetzt werde ich was Anekdotisches sagen, ich bin mit Libyen hier zusammengekommen und ich habe dort ein bisschen auch über die soziale Situation in Libyen mit denen gesprochen und ich war überrascht zu sagen, dass sie zur gesundheitlichen Untersuchung gerne nach Ägypten und nach Tunesien gehen. Selbst nach Ägypten, wo bekanntermaßen die ärztliche Versorgung im internationalen Vergleich nicht so gut ist. Also viele der Dinge, die hätten gemacht werden können mit dem großen Geld, das aus dem Öl, sind der Bevölkerung in Libyen nicht zugute gekommen. Zumindest der großen Mehrheit der Bevölkerung nicht.
Ich glaube aber, Herr Hartmann, da ist jetzt Ihre Frage ein bisschen missverstanden worden. Ich hatte Ihre Frage, nämlich, sind Sie noch da?
Ja, ja.
Ich hatte Ihre Frage jetzt anders verstanden. Ich glaube, sie ging mehr in die Richtung, dass die internationalen Erdölkonzerne in Libyen weniger abbekommen haben als in anderen Staaten aus den Geschäften. So hatten Sie es doch gemeint.
Das wurde ja schon bestätigt.
Ja.
Also mich hat es jetzt schon sehr interessiert, dass quasi unten bei der Bevölkerung dann doch nicht so viel ankam. Ich habe nämlich auch in Erinnerung, dass damals mit dem Elf-Aquitaine-Skandal diese Untersuchungsrichterin Eva Joly oder so ähnlich in Frankreich, da wurde ja auch ein Außenminister ins Gefängnis gesteckt, ein früherer, dass da wohl die einmal gesagt hat oder geschrieben hat, dass der Durchschnitt, wenn man das hochrechnet, in Nigeria genauso hoch wäre wie in einem europäischen Land. Und dass praktisch die ganzen Gelder nur über diese Firmen, über diese Ölfirmen verteilt wurden und dass deshalb auch teilweise diese Auseinandersetzungen, diese Kriege, diese Morde an Nobelpreisträger, der sich da einsetzt, dass die da stattfinden.
Herr Schlumberger, das ist aber ja insofern auch ein ganz interessantes Land. Wir haben erstaunlich wenig bisher über Wirtschaft geredet. Dabei waren es ja auch die wirtschaftlich traurigen Aussichten der jungen Menschen in Tunesien, in Ägypten, die das Ganze ein bisschen ins Rollen gebracht haben. Aber nehmen wir das Beispiel Libyen, natürlich an sich ein reiches Land wegen der Ölvorkommen. Reiche Bevölkerung hat es bisher nicht gehabt. Kann man erwarten, dass sich das verbessert in Zukunft?
Da bin ich vorsichtig. Also es wird sich möglicherweise verbessern, wenn wir ein stabiles, pluralistisches, politisches System bekommen. Das Grundproblem ist, jetzt ganz knapp umrissen, wenn der Staat, und das sind ja Einnahmen aus dem Export von solchen Rohstoffen, die dem Staat zufließen, direkt. Wenn der Staat solche Einnahmen in hohem Maß verfügt, dann entbehrt es ihn der Notwendigkeit, seine eigene Bevölkerung zu besteuern. Das heißt, er schwebt dann relativ autonom und abgehoben über seiner Bevölkerung und kann stattdessen nicht Steuern erheben, sondern Wohltaten schenken. Das heißt, wir haben es mit autoritären, aber benevolenten Staaten zu tun gehabt und in diesen auch im Golf. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Repression und Sozialleistungen. Und die haben auch diejenigen Staaten, die jetzt nicht so ressourcenreich sind im Orient, über Jahrzehnte hinweg ihren Bevölkerungen angedeihen lassen. Es gab innerhalb der Region Ressourcentransfers zur Stabilisierung der jeweiligen Regime. Wie weit es funktioniert, hängt jetzt aber natürlich sehr stark davon ab, wie hoch denn die absolute Summe der Einnahmen ist und auf wie viele Nasen ich das verteilen muss. Wie hoch ist meine Verteilungsmacht pro Bürger? Und in Nigeria, wo ich 100 x Billionen Einwohner habe, ist es natürlich ganz was anderes als in den kleinen Golfstaaten, die kleiner als Stuttgart sind.
Wobei man aber trotzdem sagen muss, Herr Manados, das wird doch jetzt auch eine spannende Frage, der Schlumberger ja von den Transfers innerhalb der arabischen Region gesprochen hat, also zum Beispiel von Geldern, die aus den Emiraten nach Tunesien, nach Libyen gelaufen sind oder woanders. Wird das jetzt eigentlich weitergehen? Sieht man eigentlich die Tendenz, dass reichere Staaten in der arabischen Welt bereit sind, zum Beispiel auch Ägypten, Tunesien, vielleicht bald Libyen, wobei Libyen das nur bedingt nötig hat, zu unterstützen?
Also erste These, es muss heftig transferiert werden. Und es muss auch heftig transferiert werden von Europa in diese Länder. Und es ist auch im Bewusstsein der Regierungen in Europa, auch unserer deutschen Regierung, dass wenn das wirtschaftlich nicht läuft, wenn die Menschen nicht in Arbeit kommen, diese ganze Demokratiegeschichte, um das jetzt mal ein bisschen salopp zu sagen, vergessen werden kann. Die Menschen haben hier sehr große Geduld, muss ich sagen, mit ihren Regierungen, die hadern und zaudern. und Hunderttausende, buchstäblich Hunderttausende, wenn nicht Millionen von jungen Menschen ohne Arbeit da sind. Das ist ein ganz großes Problem. Die Transfers müssen weitergehen. Die Transfers werden zum Teil, und da fängt es schon an, diskussionswürdig zu werden, mit Konditionalitäten versehen. Die Europäische Union legt großen Wert darauf, dass es die Konditionalität gibt. Ihr kriegt das Geld, wenn ihr die Demokratie weitermacht. Das ist sicherlich legitim, aber führt natürlich auch zu heftigen Diskussionen in den Empfängerländern. Und dann haben wir die Transfers, die Sie ansprachen, aus dem Golf. Die werden zum Teil auch mit Konditionalitäten versehen, die aber eine ganz andere Dimension haben. Dort werden nämlich, sagen wir mal, gewisse konterrevolutionäre, konterdemokratische Konditionalitäten versehen. Also unter dem Strich, es wird viel Geld hin und her fließen. Das ist sehr wichtig, damit diese Länder wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. Und jeder, der Geld gibt, hat auch irgendwie eine Agenda. Die eine ist eine eher demokratische und die andere eine eher undemokratische. Sehr, sehr schwarz-weiß gemalt dargestellt.
00800 22 54 22 54 ist unsere Nummer und Renate Klimek aus Norderstedt ist unsere nächste Anruferin. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ich habe nur eine kleine Frage im Zusammenhang mit der Islamisierung der letzten Jahre und Jahrzehnte, die ja angesprochen worden war. Es wurde gesagt, dass die Menschen in der Religion Zuflucht vor der Diktatur gefunden haben. Und eine Frage, die noch gar nicht weiter angesprochen worden ist, in diesem Zusammenhang möchte ich die Experten mal fragen, ob die Religion nicht auch eine Zufluchtsstätte für den israelisch-palästinensischen Konflikt geworden ist, der ja unausgesprochen in den Bevölkerungen unter der Diktatur geblieben war und sogar zugunsten Israels befördert worden ist von den Diktatoren, siehe Ägypten.
Siehe Ägypten, sind wir bei Herrn Meinardus. Dann fangen wir mit Ihnen an. Herr Meinardus?
Ja, ich bin noch da. Ich überlege, das ist schon interessant, dass wir ein Kernproblem der Region, jetzt das erste Mal fällt das Wort Israel nach 2 Stunden und es ist gut, dass wir das noch erwähnen, weil das natürlich ein Kernproblem im Herzen der Region ist. Für die Araber gewissermaßen der Dolch im Herzen der Region und natürlich trägt das dazu bei, weil es dieser Konflikt hat Tausende von Dimensionen, aber hat am Ende des Tages auch eine religiöse Dimension. Dort sind Juden und dort sind Moslems. Und wenn Sie sich hier die aufgehitzten Gemüter anschauen bei diesen anti-israelischen Demonstrationen, dann wird es sehr schnell auch anti-jüdisch für uns Deutsche ausgesprochen schmerzhaft und unerträglich, sie das anzugucken. Das hat sicherlich dazu beigetragen. Das ist ein Mobilisierungsfaktor. Umso wichtiger ist es eben, dass es im israelisch-palästinensischen Konflikt zu einer Lösung kommt. Solange dieser Konflikt fortschwelt, wird es sehr schwierig sein, auch in diesem Umfeld zu einer Stabilisierung zu kommen. Und darum ist es wichtig, dass es dort zu einer Vereinbarung zwischen diesen beiden Konfliktparteien kommt. Im Moment sieht es eher anders aus. Und das ist sicherlich eine Hypothek für die Zukunft auch der Demokratien in der arabischen Welt.
Frau Klimek, hat Herr Schlumberger Ihre Formulierung von der Zuflucht vor der Diktatur ja aufgenommen und jetzt auch irgendwie die Religion als Zuflucht im Zusammenhang mit diesem palästinensisch-israelischen Konflikt gesehen. Heißt das, was diesen Konflikt angeht, sehen wir auch gefährlichen Zeiten entgegen?
Mit Sicherheit, denn wir haben ja jetzt die Situation, dass die fehlgeschlagene, wenn man das so betrachten darf, Palästina-Abstimmung bei den Vereinten Nationen zusätzlich den Spielraum für alle Beteiligten verengen wird. Israel wird zunehmend isolierter werden und es ist dem regionalen Umfeld bisher nicht gut bekommen, wenn Israel sich eingeengt gesehen hat. Die Palästinenser haben alle Argumente in der Hand, um zu sagen, schaut, wir haben es ja mit allen diplomatischen Mitteln versucht. Sie lassen uns nicht, obwohl die ganze Welt von der Zwei-Staaten-Lösung als einzig tragbare redet. Also da haben wir ein Problem. Was ich, wo ich vorsichtig wäre, ist was jetzt in die Frage der religiösen Konflikte angeht, was Herr Meinardus angesprochen hatte, dass es sehr schnell antijüdische Proteste gibt. Das war ja eben das Kennzeichen der Proteste dieses Jahres, dass das nicht der Fall ist. Und wir sehen es erst jetzt, wo das Regime eigentlich die Fäden der Macht wieder in den eigenen Händen konsolidiert hat, dass da Zwischenfälle zugelassen werden, wie die Stürmung der israelischen Botschaft durch irgendeinen, was immer, wie auch immer zusammengesetzten und woher auch immer mobilisierten Mob. Und ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein, die Rolle des Regimes, denn um das solche handelt es sich. Wir haben keinen Regimesturz, keinen Regimewechsel gehabt in Ägypten. Die Rolle des Regimes in der Schürung religiöser Konflikte als Instrument einer eigenen Innenpolitik und Außenpolitik zu sehen.
Frau Klimek, ich danke Ihnen für den Anruf. Wir haben noch knapp 2 Minuten. Ich würde jede der Minute gerne einen von Ihnen beiden geben, Herr Manados. Was mich jetzt so ein bisschen bewegt, ich kann mich an Sendungen erinnern im Februar, im März, die voller Euphorie waren über den arabischen Frühling, die vielleicht im Nachhinein betrachtet ein bisschen zu euphorisch waren. Frage an Sie, wenn wir jetzt vieles sehr kritisch sehen, was Entwicklungen angeht, müssen wir nicht aufpassen, es zu negativ zu sehen? Ist nicht grundsätzlich Erfreuliches passiert in den arabischen Ländern in den letzten Monaten?
Also, dass die Transition nicht linear sein würde, das war von vornherein klar. Dass wir voller Euphorie waren, ist es auch klar. Dass es jetzt Rückschläge gibt, ist auch klar. Andererseits, es ist ein historischer Prozess in Gang gesetzt. Das wird viele, viele Jahre dauern, viele Jahrzehnte dauern. Ich sag mal, ich bin als grundsätzlich liberaler Mensch Optimist. Ich glaube, wenn wir demokratische Prozesse anhalten und wenn das äußere Umfeld stimmt, und da haben wir gerade darüber geredet, dass das nicht allzu einfach ist, dann bin ich zuversichtlich, dass das in den nächsten Jahrzehnten hier eine Zukunft gibt, die anders ist und die mehr Mitsprache für die Menschen bedeutet im Politischen und dadurch letztendlich auch, und das ist eine Zweitfolge davon, dann auch eine bessere soziale und eine wirtschaftliche Ausstattung der Gesellschaft. Insofern bin ich grundoptimistisch, obwohl es wird ein schwerer, ein holpriger Weg, auch mit vielen Rückschlägen.
Herr Schlumberger, ich nehme an, beidem, sowohl dem Optimismus als auch der Warnung vor Rückschlägen, können Sie sich vermutlich anschließen.
Alles ist ein sowohl als auch, und als Wissenschaftler überwiegt natürlich bei mir immer der Zweifel, ja, das ist ja mein Job. Ich frage mich, ob wir es überhaupt mit Transition zu tun haben. Wenn, dann denke ich in Tunesien und Libyen. In Ägypten sehe ich das ein bisschen skeptischer, was mich ermuntert und mutig stimmt und zuversichtlich ist die Reaktion der Bevölkerung dort und die Aktivität dort. Was mich eher skeptisch stimmt, ist die Reaktionen der hiesigen Politik.
Ein Schlusswort, das wir uns, glaube ich, allen zu Herzen nehmen dürfen. Ich danke Ihnen beiden, Ronald Malnados und Oliver Schlumberger. Und ich danke allen, die angerufen und sich gemeldet haben, für das Interesse an einem Thema, das uns sicher noch lange beschäftigen wird.